Willkommen bei Marketer Talk, dem Podcast der Marketingbörse. Hier erwarten euch spannende Gesprächsrunden und Interviews mit Experten aus der Marketingszene.
Wir sind auf dem Deutschen Marketingtag und ich habe die Ehre, hier noch ein Senkiel neben mir zu haben, eine der renommiertesten Persönlichkeiten im deutschen Marketing.
Ex-CMO von VW und so weiter und so weiter. Was ist dein Eindruck, der dich im Moment bewegt? Jetzt hier auf der Veranstaltung, vielleicht zu dem Thema Marke Deutschland. Was bewegt dich momentan?
Also ich habe meinen Vortrag um 16 Uhr und der wird relativ laut werden. Trotzdem bleibe ich immer höflich und sachlich und hoffentlich substanziell. Was mich ein bisschen bewegt ist, ich habe mir jetzt viele Vorträge angehört und viele Diskussionen und es kommt mir immer noch mal so ein bisschen vor, als ob wir uns im Kreis drehen. Rethink Marketing, New Marketing, was muss Marketing machen? Wo steht der CEO in 2030? Ich glaube, das sind Diskussionen, die hätten wir schon längst führen müssen. So, weil ich betrachte auch in meinem Vortrag zweierlei Dinge. Zum einen gucke ich auf die Marke Deutschland, aber nur als Snapshot und versuche die Essenz rauszuarbeiten. Was ist eigentlich der USP von Deutschland und wie muss ich die Marke zukünftig positionieren? Dann der zweite Teil, da geht es darum, was macht eigentlich China und wie weit ist uns China technologisch überlegen? Stichwort Seedance, Stichwort DeepSeek. Das sind KI-Produkte, die haben jetzt die Welt revolutioniert. Die Firmen wie Temu kreieren Content in Realtime, sie personalisieren in Realtime und sie machen Media in Realtime. So dieses Thema Social Commerce ist uns so weit überlegen, also wird Marketing businessrelevant. Und dann leite ich daraus 7 Thesen ab, 7 Meinungen, von denen ich glaube, wie vor allem die KI die nächsten Jahre das Marketing verändern wird. Und das Marketing, wie wir es kennen, ist obsolet. Mhm. Weil Markenstrategie, Marketing, Pricing, Vertrieb, Media, PR, CRM verschmilzt zu einer holistischen Ökosystem. Und dieses Ökosystem muss ganzheitlich geführt und gemanagt werden. Und insofern muss der CMO der Zukunft zu einem Chief Growth Officer werden, weil wenn Marketing keinen Wertbeitrag zum Unternehmenswert oder zur Wertschöpfung beiträgt, wird Marketing niemals einen Vorstandsbeitrag leisten und im Vorstand enden.
Meine ganz freche, brutale Frage, wird ein CMO in Zukunft seinen persönlichen KI-Assistenten an der Seite haben, der ihm Anregungen gibt, um dieses Ziel, das du gerade definiert hast, auch zu erreichen oder Hinweise zu geben, du weichst ein bisschen ab und sozusagen so ein permanenter Coach?
Das weiß ich nicht. Also ich denke, dass es das auf jeden Fall geben wird. Also, dass man sich auch in puncto Marktforschung, wenn man sich überlegt, was Claude, die neue Software, im Hinblick auf Research einsammelt, verdichtet und an tollen sozusagen Marktforschungsergebnissen liefert, kann ich nur jedem, der überhaupt im Geschäft ist, raten, sich dieser Technologien zu, sagen wir mal, zu bewerkstelligen. Ich sage aber nochmal, der CMO alleine wird nichts ausrichten können, sondern wenn in der Unternehmensführung, im Vorstand, in der Geschäftsführung und bei Eigentümern nicht das Mindset vorherrscht, dass Vertrieb und Marketing eine unzertrennbare Einheit sind, entlang der User Journey und empowered by KI, dann glaube ich, drehen wir uns immer wieder im Kreis. Und im Moment ist es so, dass Controller und Finanzer im Wesentlichen das Sagen über Marketing haben. Sie bestimmen die Budgets, sie fordern auf zu pitchen und es sind eigentlich Instrumente wie von vor 10, 20 Jahren. Also ich sage nochmal, in Startups, by the way, gibt es keine CMOs mehr, sondern Marketing muss zur Wertschöpfung des Unternehmens beitragen. Und nur dann wird es irrelevant.
Marketing ist ja immer so ein bisschen Wechselwirkung zwischen mir als Brand und dem Markt, das heißt den Nutzern. Und jetzt gibt es plötzlich synthetische Zielgruppen. Das heißt, ich kann synthetische Zielgruppen aufbauen und kann die, wie in der Marktforschung auch, befragen, aber das Ganze in Echtzeit und das Ganze kontinuierlich und begleitend. Was hältst du von solchen Geschichten? Das also auch im Bereich Marktforschung oder Marktinteraktion, also meine Interaktion als Marke mit dem Markt, dass da eine Veränderung stattfindet, weil modelliert wird, weil also sozusagen das gesamte Modell das gesamte System wird modelliert.
Aber klein die Frage impliziert, dass wir uns noch in alten Strukturen befinden. Segmentierung, Consumer Insights, die zu verdichten. Ich sage nochmal, die Technologie ist mittlerweile so weit, dass sie Marktforschung in Realtime macht.
Ja, das meine ich.
In Realtime.
Ja, ja, davon rede ich. Also von synthetischen.
Und ich sage jetzt mal, im Bereich B2C, also bei Consumer Brands, ist es unerlässlich, dass diese Tools implementiert und vor allem voll für die Ausrichtung des Marketings genutzt werden. Ohne das geht es überhaupt gar nicht mehr. Insofern beantworte ich die Frage, das ist absolute Notwendigkeit.
Du nennst den Begriff Growth und das ist ja überhaupt die wichtigste Aufgabe einer Marketingabteilung.
Na, es gibt zwei wesentliche Aufgaben, die Marketing zu bewältigen hat. Zum einen muss Marketing als unterstützendes Tool dazu beitragen, dass der Markenwert oder die Brand Equity oder die der Unternehmenswert steigt. Eine Marke ist nur deine Marke, wenn der Perceived Value, das heißt die Summe der kognitiven Eigenschaften, sich positiv weiterentwickelt. Das andere ist, Marketing muss substanziell zum Absatz und zum Vertrieb beitragen. Das sind die zwei wesentlichen Aufgaben. Marke und Abverkauf.
Du hast vorhin Asien genannt. Was macht Asien anders? Du hast Temu genannt. Gehen die anders ran? Die Amerikaner sind hemdsärmelig, probieren schnell aus. Wir Deutschen gründen erstmal einen Arbeitskreis, der entscheiden soll.
Heißt es perfekt beschrieben. Genau so ist es. China hat alle 5 Jahre seinen großen Parteikongress. Man darf nicht vergessen, dass China erst seit dem Jahr 2001, glaube ich, der Welthandelsorganisation beigetreten ist. Also alles, was wir über China lesen, sehen und hören, ist erst 25 Jahre alt. Das heißt, diese Volkswirtschaft hat es geschafft, in 25 Jahren sozusagen fast zu Nummer 1 zu werden. So, China beschließt alle 5 Jahre, welche Branchen, welche Technologien, welche Segmente helfen der chinesischen Volkswirtschaft, sich langfristig im Wettbewerb zu differenzieren, zu positionieren. Und der Unterschied ist, KI ist für China ein Staatsauftrag. Und zwar, es geht um die Industrialisierung von KI in jede Gesellschaftsform hinein, in jedes Geschäftsfeld hinein. Und deswegen ist China so schnell, weil es einfach staatlich kontrolliert ist, aber nicht kontrolliert im Sinne von, die funken da rein, was die Firmen machen. Nein, sie geben es als langfristiges Ziel vor. So, dieses klare Bekenntnis zu dieser Technologie, und aber auch die Umsetzung und die Rahmenbedingungen gibt es in Europa nicht. Wir bilden Arbeitskreise, wir machen Pilotprojekte, wir fangen an zu diskutieren. So, und genau das macht mir Angst und genau deswegen schlägt so eine KI-Video-Software wie Seedance dermaßen auf dem Markt auf, weil sie einfach viel weiterentwickelt ist. Also der Unterschied ist, China macht fürs Kollektiv, China macht for a better future. Und China macht es für das Allgemeinwohl, weil China wird bald 300 bis 400 Millionen weniger Einwohner haben. Also muss sich das Land noch mal weiter technologisch differenzieren, weil 400 Millionen Arbeitskräfte wegfallen.
Mhm. Es gibt ja die Theorie, die besagt, familiengeführte Unternehmen haben ihre Stärke darin, dass sie ein langfristiges Ziel haben, während börsennotierte Unternehmen eher zu sehr sich fokussieren auf kurzfristige Ziele. Ist das vergleichbar auf Demokratien versus Staaten, die eben so funktionieren wie China?
Na, ich würde den Vergleich nicht anstellen. Aber eine inhabergeführte Firma wie Miele, wie Sixt zum Beispiel, die auch flachere Strukturen haben, die klare Entscheidungswege haben. Ich sag mal, für die ist es einfacher, KI substanziell in die Wertschöpfung zu integrieren und zu beschließen, als die in Silo organisierten Aktiencompanies, die an der Börse notiert sind, weil die immer nach wie vor im Silo organisiert sind. Es gibt PR, es gibt Vertrieb, es gibt Marketing, es gibt Customer Relationship Management. Und das unter einen Hut zu kriegen, ist in inhabergeführten Companies einfacher.
Es gibt jetzt dieses Schlagwort KI-Agenten rund um KI-Einsatz und da durchaus Menschen, die sagen, irgendwann stellen wir Mitarbeiter ein, das sind gar keine Menschen, sondern es sind reine KI-Agenten, die aber sämtliche Skills einer Person haben. Glaubst du daran? Und wenn ja, wie lange dauert sowas noch, bis das kommt?
Also ich bin kein Prophet, ich habe keine Glaskugel, aber im Moment sieht es so danach aus, als ob sich die Menschheit in vielen Bereichen des Arbeitslebens selbst abschafft. Vielleicht haben Sie dieses Video gesehen zu Chinese New Year, das auch Elon Musk veröffentlicht hat, wie plötzlich 20 humanoide Roboter einen Kung-Fu-Tanz vollziehen, der von der Bewegung und von der Ästhetik vom Menschen nicht mehr unterscheidbar war. So, ich glaube, dass die KI und die humanoide Robotics in unser Leben einziehen werden. Und aber ich habe, wie gesagt, keine Glas.
Genau, also die müssen sich ja noch ein bisschen entwickeln, die Roboter. Aber die
KI ist längst da.
Genau.
KI wird in vielen Branchen und für viele Geschäftszweige und für viele, sag ich mal, Professions, viele Arbeiten, die standardisierbar sind und automatisierbar sind, übernehmen. Was dann mit den Menschen passiert, ist mir nicht klar. Der Mensch muss immer noch als Operator kuratieren. Das halte ich auch nach wie vor extrem wichtig. Man kann gewisse Dinge automatisieren, standardisieren, aber letztendlich ist der Faktor Mensch, wird dann wieder zum zentralen Entscheidungskriterium, vor allem wenn es um die strategische Ausrichtung geht.
Der Faktor Mensch, der aber dann enabled ist durch KI. Also wie schätzt du das ein, dass Menschen, die ohne KI arbeiten, es zukünftig im Leben sehr, sehr schwer haben werden?
Ich habe eine andere These. Ich glaube, in 5 Jahren ist KI-Software for everybody. Das heißt, Software to commodity. Und zwar auch, sagen wir mal, Menschen, die vielleicht nicht über die Bildung verfügen, die Handwerker sind und die trotzdem ihr in dem Daily Business die KI nutzen, weil die KI bestimmte Tätigkeiten übernimmt. Hm. Ich finde es sogar positiv. Um sie zum Beispiel heute durchzunavigieren, beim Bürgeramt oder wenn es um schriftliche Beantwortung von Themen geht, sind da viele Menschen einfach auch überfordert, weil es viel zu komplex ist. So, ich glaube, dass KI-Software Commodity wird, dass es demokratisiert wird und dass im Gegenteil sogar viele Menschen davon profitieren, die einfach vielleicht aufgrund der Ausbildung zu wenig über das Thema verstehen.
Das war noch ein wunderbares Schlusswort.
Das war's auch schon mit der heutigen Episode. Wir hoffen natürlich, dass sie euch gefallen hat und würden uns sehr gerne über eine Bewertung freuen. Wenn ihr keine Folgen verpassen wollt, abonniert gerne den Marketer Talk der Marketingbörse. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.